Abends kommen die Tiere. Mehr als alles andere möchte ich endlich erwachen. Schon lange, bevor der Tag anbricht, schlage ich die Augen auf, aber das Erwachen bleibt aus. Der Schlaf mit seinen Gespenstern lichtet sich nur ein wenig, und ich vermute die Welt, die mich umgibt, mehr als dass ich verlässliche Aussagen über sie treffen könnte. Habe ich je geschlafen? Ich vermag kaum noch den Unterschied zwischen Wachen und Träumen zu erkennen. Beides ist untrennbar miteinander verwoben. Selbst am helllichten Tag zerfließen die Umrisse dieser Welt und die nahen und vertrauten Dinge scheinen sich oft in einer Entfernung zu befinden, die durch ein einfaches Ausstrecken der Hand, eine sich vergewissernde Berührung kaum zu überbrücken ist. So auch Ava, die dort drüben auf der anderen Seite des Bettes liegt. Ihr Körper hebt und senkt sich langsam und lautlos unter den Laken. Ihr Schlaf ist ruhig, unerschütterlich. Jeden Morgen liege ich da und betrachte die schlafende Ava, oder vielmehr, ich erahne sie im Dunkel, gehe davon aus, dass es Ava sein muss, was sich am anderen Ufer dieses Bettes hebt und senkt. Ich liege brütend da und versuche, Avas Rücken zu erkennen, ihren Nacken, das Haar um ihren Hinterkopf. Aber während sich die Nacht nach und nach aus dem Zimmer zurückzieht und die Dinge, die es bevölkern, ins graue Licht des Tages treten, bleibt Ava im Schatten. Die Nacht verharrt auf ihr gewissermaßen, und sie schläft weiter, als wäre die Helligkeit des Tages noch weit entfernt. Vielleicht ist Avas Körper ein Ort der Nacht, ein Ort, an den sich die Nacht zurückzieht, wenn der Tag anbricht, und von dem aus sie neu beginnt. Vielleicht gäbe es ohne Ava keine Nacht, oder die Nacht würde ziellos umherirren und zur Unzeit über uns hereinbrechen. Es kommt vor, dass ich mich weder wach noch träumt und dennoch nicht ohne Furcht zu ihr herüberbeuge und versuche, ihren Körper unter dem Bettzeug zu ertasten. Ich fahre langsam und prüfend mit meiner Hand die Konturen ihres Körpers entlang, und wer es sähe, könnte es für eine Geste der Zärtlichkeit halten. Aber die scheinbare Zärtlichkeit meiner Fingerkuppen ist eigentlich Vorsicht davor, aber aufzuwecken, ist auch Zurückschrecken vor diesem Körper, den ich kaum mit dem erinnerten Gefühl von Avas Körper zusammenbringe. Etwas Tierisches und Lauerndes geht von ihm aus, wie er da in seinem Schatten scheinbar ruhig atmend kauert, auf dem Sprung vielleicht, längst erwacht, die ganze Nacht schon wach und auf der Lauer. Wenn ich nur Avas Augen sehen könnte, damit ich wüsste, wie es um mich steht. Es muss eine Zeit gegeben haben, in der wir durchs Gras gestrichen sind wie wilde Tiere und Heuschrecken vor uns aufstieben, Funken eines großen Feuers, angefacht von unseren Schritten. Es muss den Gesang der Insekten gegeben haben, dem zuzuhören wir nie müde wurden, da er mehr zu enthalten schien als jede andere Stimme. Es muss eine Zeit gegeben haben, in der die Straßen von Platanen gesäumt waren und in eine Stadt führten, die ich mir heute kaum noch vorstellen kann. Es muss das Licht in Avas Haar gegeben haben, denn ich erinnere mich daran. Dann und wann betrachte ich sie verstohlen, versuche das Licht aufzuspüren, das es einmal gegeben haben muss, ich bin mir sicher, vor wenigen Stunden noch oder vor Jahren, ich weiß es nicht, nur es war da. Jetzt verirrt sich das Licht nicht mehr zu Ava. Aber Ava erwacht. Ich höre Schritte über mir, von denen ich annehme, dass es ihre sind. Eine Zeit lang läuft das Wasser, eine Tür wird geöffnet und geschlossen. Ich blicke ihr durchs Fenster nach, wenn sie das Haus verlässt, und erkenne sie kaum. So dunkel bleibt es um sie, während alles andere dort draußen doch im hellen Licht steht. Ich sehe es ja. Ich erkenne den Waldrand, der sich unserem Haus zugewandt hat wie ein Raubtier kurz vor dem Sprung. Eine lauernde Brandung aus Grün und Schwarz. Ich erkenne die halbnackten Körper der Nachbarn auf ihren Liegen im Garten. Die krachdudelnden Transistorradios daneben. Ich erkenne die Mückenschwärme im Licht. All das liegt offen da. Aber Ava geht den Weg zum Wald und bleibt ausgespart von der gleißenden Helligkeit, die sie umgibt. Mehr als alles andere gibt es den Wald. Seit wir in die Vorstadt gezogen sind, gibt es ihn, der vorher undenkbar war, und seit es ihn gibt, kaum ein Wort zwischen mir und Ava. Der Wald scheint im Schweigen zwischen unseren Wörtern zu wachsen. Das Schweigen ist lang, die Wörter selten. Er nährt sich geradezu von unserem Schweigen, und er tut gut daran, denn er gedeiht prächtig. Ein Wunder, dass die an den Wald grenzenden Vorgärten noch Bestand haben. Aber wer weiß, wie lange noch. Der Wald duldet die verschüchterten Flecken gezähmten Rasens ja nur, wie ein Raubtier seine Beute duldet er sie, immer bereit zum Sprung, und schon morgen könnte er an die Häuser heranreichen, bald Wände und Dächer durchbrechend sie bewohnen. Der Wald ist das Äußerste und das Innerste. Machtvoll und undurchdringbar ragt er vor uns auf. Kein Blick durchs Fenster, der nicht auf den Wald fiele. Selbst wenn wir die Augen schließen, ist er noch da. Das tiefe Grün seiner Blätter, das Schwarz seiner Schatten lebt in uns. Wie ein Organ pulsiert er in uns, und wenn wir einmal den Blick von ihm abwenden, spüren wir, wie er uns von draußen anstarrt durch die Fenster. Oft stehe ich am Küchenfenster und blicke nach draußen auf den Wald, der jeden Tag näher zu rücken scheint. Wenn er uns einmal in seinen Bann geschlagen hat, braucht es alle Kraft oder die Dunkelheit der hereinbrechenden Nacht, um den Blick wieder von ihm abzuwenden. Die Nachbarn lassen in den Abendstunden ihre Rollläden herunter, um den Wald auszusperren. Sie im Innern ihrer Wände, er dort draußen. Ich höre es immer, wenn ich noch am Fenster stehe und nach draußen blicke. Die Nachbarn sind zuverlässig. Je lauernder die Welt, die uns umgibt, desto unerschütterlicher unsere Gewohnheiten. Einer der Nachbarn beginnt und alle anderen tun es ihm nach. Ein Fenster nach dem anderen wird blickdicht verschlossen. Eine Wohnung nach der anderen verwandelt sich in einen Bunker, in dem blau die Fernseher flackern, und ich blicke nach draußen und denke, es gibt doch noch Licht. Abends kommen die Tiere aus dem Wald, den wir nie betreten werden, nicht in dieser Gestalt. Wenn die Tiere aus dem Wald kommen, stehe ich mit Ava am Fenster und wir sehen schweigend nach draußen. Auch sonst schweigen wir viel, aber das Schweigen am Abend, das Schweigen angesichts der Tiere ist anders. Es ist ein verständnisvolles Schweigen, keines, in dem man die Eiswürfel klirren hört. Von den vielen Dingen, über die wir nicht sprechen, ist der Wald, der hinter unserem Haus beginnt, das unabweisbarste und bedrängendste. Über den Waldrand können wir sprechen, und von Zeit zu Zeit tun wir es auch, aber nicht über das, was dahinter kommt. Und was sollten wir auch sprechen? Niemand, nicht ich, nicht aber, nicht sonst wer verirrt sich jemals dorthin. Niemand wagt sich hinein in das Dunkel, das sich zwischen den Bäumen ausbreitet. Niemand traut den hoch über uns verhängten Baumkronen, die sich unablässig in einem Wind wiegen, der nur für sie zu wehen scheint. Denn bei uns weht kaum einmal ein laues Lüftchen. Die Hitze staut sich im Sommer, so dass unsere Bewegungen nach und nach versiegen. Aber in den Baumkronen tobt es geradezu, als würde vom Wald ein eigener Sturm ausgehen. Ein Sturm, der nur für diesen Wald bestimmt ist. Ein Sturm, der eins ist mit der Dunkelheit des Waldes, die niemals, selbst im hellsten Mittag nicht, vom Licht durchbrochen wird.